Also Aufnahme läuft.
Ich habe das mal versucht mit einem Dieter Thomas Heck-Ton zu beginnen.
Ja.
Aber dann haben die Hörer gesagt, warum ich so schreie am Anfang. Das ist offenbar nicht mehr bekannt.
Nee, ich habe das auch festgestellt. Ich habe ja auch damit angefangen, den großartigen, von mir sehr geschätzten, seligen Dieter Thomas Heck zu parodieren. Er ist Berlin, ja.
Genau. Nur das. Genau.
Mittlerweile bin natürlich ich Heck. Ja? Also das heißt, ich bin in die Heck-Position reingewachsen. Ja, ja, ja. Das muss man sich irgendwann eingestehen. Und bis in 5 Jahren checkt es auch mein Freund Tommy Gottschalk.
Ja, also wie gesagt, ich kann es nochmal versuchen. Jetzt normalerweise sage ich immer so, es ist 53 und 58 Sekunden.
Ja. Studio 1 der Berliner Union Film. Hier ist der Junge mit der Mundharmonika. Ja. Ist aber eigentlich geil, so einen aktuellen Podcast mit einer Heckparodie anzufangen.
Superwahljahr, der politische Wochenüberblick aus dem RND Hauptstadtbüro.
Es ist Kalenderwoche 47 und wir haben uns 3 Jahre mit diesem Podcast und dieser Ampel gequält und mit diesem Kanzler und nun ist es vorbei. Es sind weniger als 100 Tage bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin. Hier spricht das RND. Mein Name ist Dieter Thomas Geier und es ist schön, dass er es diese Woche mal möglich machen konnte. Vielen Dank, Andreas Niesmann.
Dein Ernst jetzt? Also du willst das jetzt im Podcast weitermachen oder diese Sticheleien?
Fangen wir an, oder?
Okay, gut.
Ich wollte eigentlich einen One-Take machen, ohne zu schneiden.
Ja, Bastian, das musst du leider schneiden. Steven hat ja, war wieder lustig.
Okay, also?
Okay,
Also das Intro zur Erklärung war jetzt nicht das Übliche, sondern ich habe unsere Nullnummer rausgesucht. Also das war die Zeit, bevor hier irgendjemand entschieden hat, dass ich das hier immer mit Andreas machen muss und habe extra zur 170. Folge das rausgesucht. Und das war damals die Zeit, als wir das noch mit Marina machen wollten, als festen dritten Host.
Es gab Pläne, ja. Aber herzlichen Glückwunsch zum 170. euch.
Ja, genau, man merkt, man sieht es kaum. Und ich habe noch eine andere Sache rausgesucht, extra, weil du heute zu diesem Anlass hier bist. Und das klingt, das war vor der Nullnummer eine 0,0-Testnummer. Und da hat es sogar noch einen anderen Titel und andere Musik.
Es ist die 38. Kalenderwoche. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hier ist Politsprech. Der Politik-Podcast aus dem RND-Hauptstadtbüro. Mein Name ist Steven Geier, mit mir im Studio
Karina Kombaki
und
Andreas Niesmann.
Dieser Podcast ist neu, deswegen erklären wir heute am Anfang mal die Spielregeln. Wir reden über die wichtigsten Themen der Woche kurz und bündig, erklären, wie sie zu verstehen waren für alle, die nicht alle Details.
Ja, das hat sich 3 Jahre nicht geändert. Wir reden über die aktuellen Themen der Woche. Politsprech wäre eigentlich wahrscheinlich der bessere Name gewesen.
Und die Musik, es hätte so schön sein können, oder? So lieb und nett und freundlich.
Ja, wenn du dabei gewesen wärst.
Wenn du einfach beigeblieben wärst und diese toxische Männlichkeit gekontert hättest.
Ja, ich gebe heute mal mein Bestes.
Okay. Gut, dann willst du vielleicht mal loslegen, Gast vorstellen.
Wolltest du jetzt nicht die Begrüßung nochmal neu machen?
Ja, komm. Ich habe jetzt nicht noch was ausgedacht.
Ja, tu mir den Gefallen.
Mein Name ist Steven Geier und hier ist der Christian Lindner dieses Podcasts, Andreas Niesmann.
Hallo, liebe Hörerin, lieber Steven. Ja, ich spare mir jetzt den Gag, ob du der Olaf Scholz oder der Robert Habeck dieses Podcasts bist und sage, wir begrüßen die Frau, mit der hier einst alles losgegangen ist, mit der wir die ersten Testausgaben dieses Podcasts gemacht haben. Damals war sie noch Hauptstadtkorrespondentin unseres kleinen Redaktionsnetzwerks Deutschland. Danach hat sie angeheuert auf dem Newsletter und Podcast-Schiff von Gabor Steingart und inzwischen aber ist sie Kanzleramtsberichterstatterin und stellvertretende Chefin des Spiegel-Hauptstadtbüros und wir freuen uns riesig, dass sie hier ist heute, Marina Kombaki. Hallo.
Hi, schön wieder hier zu sein.
Und zu dritt sprechen wir über folgende Themen der Woche.
Game over.
Bum bum, Boris Pistorius zieht seine nie erklärte Kanzlerkandidatur zurück.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2.
Wer hat denn nun die Ampel zerstört und wer profitiert davon bei der Neuwahl?
Und das letzte Gefecht?
Der internationale Strafgerichtshof sucht jetzt Bibi Netanyahu, Deutschland müsste ihn festnehmen und Andreas hat vergessen, hier eine Anmoderation reinzuschreiben. Ja, das müssen wir dann später nachvertonen. Ja,
gut.
Okay. So, wo sind jetzt die ersten Fragen für Marina? Die Einstiegsfrage muss ich jetzt aus dem Handy suchen, ne? Okay. Gut, das war viel los diese Woche.
Gute Vorbereitung, ja, alles. Ja,
okay. Das ist, wenn man Andreas das übergibt. Ich hatte das ja gestern Abend hier zumindest gesimst. Hättest du auch einfach da umkopieren können.
Ja, ist jetzt gut. Aber vielleicht brauchen wir auch keine Frage. Vielleicht starten wir einfach so.
Also genau.
Das ist wirklich awkward, ne? Also ich meine, reiß dich zusammen.
Nee, okay. So viel zum Thema One Take. So, also, ich sag nochmal, warum wir Marina noch eingeladen haben, außer, dass hier unsere Wurzeln liegen. Ich war ja in Amerika, als die Ampel geplatzt ist und musste also mir das irgendwie anlesen, was da überhaupt passiert ist, habe mir also dann den Spiegel vorgenommen und dort sehe ich in der Hausmitteilung, nanu, die kenne ich doch genau, Marina, da steht hier ein Team um Christoph Hickmann und Marina Kombaki aus dem Hauptstadtbüro, hat rekonstruiert in der Titelgeschichte, wie es zum Bruch zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner kam und da war es ja tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ach, da hat der Scholz am Ende doch nochmal sein eigenes Papier, was offensichtlich den Zweck hatte, das Ding hochzujagen. Und es hat nicht so richtig in mein Bild gepasst, weil der Lindner die ganze Zeit damit rumgelaufen ist und kokettiert hat, wenn er gefragt wurde, hält eigentlich die Ampel? Und gesagt, da will ich keine Garantien aussprechen und sowas. Und bei euch stand nun, Scholz hat hochgejagt. So, jetzt ist eine Woche vergangen und inzwischen hat die Zeit auch eine Rekonstruktion und das ist ein bisschen anderes Licht jetzt inzwischen. Wenn ich dich jetzt tatsächlich frage, wer ist schuld, dass die Ampel geplatzt ist, kannst du es so klar beantworten?
Also ich würde nicht sagen, dass nur einer daran schuld ist. Also klar, Lindner hat es betrieben, das konnte man jetzt in der Zeit und anderswo ausführlich nachlesen. Er hat es drauf angelegt, er hat es inszeniert, aber es fing ja nicht erst in jener Woche des 6. November an. Es gab vorher schon Gespräche zwischen Lindner und Scholz, wo nach dem, was wir hören, der Kanzler schon sehr, sehr klar wusste, dass Lindner keinen Bock mehr hat. Und naja, er ist ihm schon ein Stück weit zuvorgekommen, indem er eben, ich glaube, das war der Montag jener Woche, in die Gespräche mit Lindner und Habeck mit diesem Papier reingegangen ist, von dem Habeck dann später gesagt hat, haben soll, das ist dahin gerotzt. Also,
aber das hat er ja wohl gemacht, weil er gehört hatte von diesen Gerüchten, die haben sogar schon für ein Parteitag eine Halle gemietet, oder? Das dahin gerotzte Papier war eigentlich schon seine Reaktion.
Ne? Genau. Es gab die Gerüchte von dem angemieteten Parteitag. Es gab auch, nach dem, was wir wissen, in der Vorwoche Gespräche zwischen Scholz und Lindner, wo Scholz den Lindner gefragt hat, sag mal, bist du Mitte nächster Woche eigentlich noch Teil der Regierung? Bist du Ende nächster Woche Teil der Regierung? Und anhand der Antworten konnte Scholz offenbar heraushören, dass Lindners Bereitschaft, in der Ampel zu bleiben, offenbar von Tag zu Tag schwand.
Ich stelle mir das ja bis heute irgendwie lustig vor, ne? Dass die dann, oder lustig ist das falsche Wort, aber also irgendwie verrückt vor, die kommen an diesem Abend im Kanzleramt zusammen und eigentlich wissen alle, das wird nichts mehr. Ne? Ich glaube, das ist auch bei Habeck hat man ja gemerkt, wie er sich vorbereitet hat, wie er dann in der Woche noch seine kurzfristig zu Pressestatements einlud und dann diese große Verantwortungserzählung und ich bin ja bereit, hier meine Intel-Milliarden noch zur Verfügung zu stellen. Und das war ja eigentlich auch schon alles der Versuch, sich in eine möglichst gute Position zu bringen, wenn dieser ganze Bums dann in die Luft fliegt. Und ich stelle mir das so vor, die sitzen da, belauern sich, also so muss es ja irgendwie gewesen sein und jeder überlegt jetzt, alles, was ich jetzt sage, ist schon, wird auf jeden Fall irgendwann im Spiegel zu lesen sein, bei Marina Kombaki oder in der Zeit oder wo auch immer. Und gleichzeitig müssen wir jetzt irgendwie miteinander reden und wissen, wir sind hier gerade quasi auf so einem Exit-Path. Und
wie so ein schlechtes Schmiedentheater.
Ja, das ist schon echt Metapolitik. Ne? Das ist so eine Performance von Politik.
Wie Dschungelcamp ist das.
Nur ohne Kameras, leider, noch.
Genau, aber ansonsten, die wissen sozusagen, naja, die Kameras sind dann die später durchgestochenen Sachen, die wissen sozusagen, wir machen das eigentlich für das Publikum draußen und agieren hier miteinander.
So wie hier im Podcast.
Genau, auch mit der Access-Option.
Findest du das inszeniert hier gerade?
Ja, also jedenfalls, nee, dann hätte er was skripten müssen dafür. ja, jedenfalls, genau, jetzt ist natürlich die Frage, an dem Abend danach war ja Lindner tatsächlich überrascht und hat dann rumgestammelt auf der Fraktionsebene, war das, ne?
Genau, das war am Tag danach, genau.
Und hat sich dann erst am nächsten Tag so richtig gefasst, weil einfach offensichtlich ihm sein Plan aus der Hand geschlagen wurde. Aber wir wissen auch, es gibt diese Meinungsumfragen unter FDP-Wählern, die sagen, wenn die Ampel die FDP die Ampel sprengt, dann wählen wir sie wieder.
Und das war das Kalkül der FDP. Das war das Kalkül, denke ich, von Christian Lindner. Er wollte sich als Erlöser inszenieren. Er wollte derjenige sein, als derjenige gelten, der die Deutschen endlich von der Geißel dieser Ampel befreit hat. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Plan so super gut aufgegangen ist.
Weil Robert Pausch das alles aufgeschrieben hat? Oder, also wäre es dann aufgegangen? Das ist ja die Frage. Das
ist eine gute Frage. Vielleicht wäre es dann ein bisschen besser aufgegangen, aber ich glaube, die Leute sind echt auch mit der FDP gerade und ihrem sehr monothematischen Kurs, diesem ständigen Nein, 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 damit sind viele auch einfach durch.
Das Interessante, finde ich, an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass die FDP jetzt sagt, naja, gut, wir haben das ja immer gesagt, wir machen dann irgendwann nicht mehr weiter und so. Und man stellt sich jetzt ja dümmer, als man auch ist und sagt, wieso, wo ist denn das Problem? Was ist so interessant an der Zeitveröffentlichung? Und wir wissen ja alle, naja, das Problem ist, ihr habt halt quasi ein Drehbuch geschrieben.
Was ist die Nachricht? Fragte doch Christian Lindner. Was ist die Nachricht?
Es haben sich alle vorbereitet, das stimmt, das ist auch okay, aber ein Drehbuch ist ja irgendwie was anderes als eine Vorbereitung. Ja? Mhm. Also das, also insofern, ich fand, ich habe irgendwo einen interessanten Kommentar gelesen, hat jemand gesagt, wenn Lindner sich einfach hingestellt hätte, an quasi jedem X-Bild.
Alles gut, Steven, alles okay?
Was ist denn eigentlich los heute? Ey? Steven hat die Wasserflasche fallen lassen.
Entschuldigung. Das war eh nicht so interessant, was du erzählt hast. Also,
okay, danke. Darf ich meinen Punkt jetzt zu Ende machen?
Ich wollte Marina was fragen, aber wenn es sein muss.
Nee, mach.
Ich habe ja auch gar keine Fragen noch vorher.
Schau an. Ach so, etwa keine vorbereitet?
One take, das ist das Stichwort.
Okay. Okay, wo war ich?
Planvolle Vorbereitung.
Ich habe einen interessanten Kommentar gelesen. Und zwar hat ein Kollege geschrieben, wenn der Lindner sich einfach hingestellt hätte und einfach gesagt hätte, das wird nichts mehr, wir sehen das alle, wir verlassen jetzt diese Regierung. Ohne diesen ganzen Inszenierungsquatsch und so. Hätte ihn das nicht in Wahrheit viel weiter nach vorne gebracht?
Wahrscheinlich, aber da scheint es etwas in dem Lindner zu geben. Der hat offenbar richtig große Lust auf diese Inszenierung gehabt. Ich meine, nach dem, was wir bei den Kollegen nachlesen konnten, also Stichwort D-Day, ja, dieses ganze Vokabular, diese minutiöse Planung. Also da hat offensichtlich jemand wirklich Bock auf so einen geskripteten Ausstieg gehabt.
Das hat ein bisschen erinnert. Es sind ja direkt nach besser nicht regieren als falsch regieren auch Social Media
Kacheln. Die Kacheln, ja.
Oder? Daran hat es doch total erinnert.
Ja, aber die Kacheln, finde ich, sind Vorbereitung. Also das finde ich, da würde ich sagen.
Ja, aber gut, die Behauptung, dass es auch Alternativen gegeben hat, ist nur eine FDP-Behauptung. Die können auch nachträglich gebastelt worden sein, die Alternativen. Chaka, jetzt geht's los mit Jamaika oder was da hätte draufstehen sollen. Ne? Also wie gesagt, das sieht alles nochmal aus wie in einem anderen Licht. Wir wollen aber ja nach vorne gucken und ihr habt eifrig die aktuellen nach dem Ampelbruch erhobenen Umfragen gelesen. Die erste Frage, Lindners Plan, hast du schon angedeutet, sieht nicht so gut aus.
4%?
Richtig.
Ja.
Mhm.
Naja, es kommt drauf an. Von 3 auf 4 wäre richtige Richtung.
Ich glaube, von 5 auf 4.
Wäre falsche Richtung. Und die anderen? Wobei, da ist jetzt das Thema, was wir als nächstes besprechen, noch nicht eingepreist.
Genau. Also SPD. Ich glaube, Merz ist mehr oder minder stabil bei knapp über 30, 33 ist das letzte, was ich gelesen habe. Und die Dynamik sehen wir bei der SPD, -2 und bei den Grünen +2. Und das Lustige daran oder das Spannende ist, sie sind jetzt gleich auf bei 14, sagt Infratest. Also Rot und Grün.
Nun hast du den Kanzlerkandidaten der Grünen gerade getroffen und interviewt. Der vermeidet ja das Wort Kanzlerkandidat.
Ja, oder? Weiß es aber auch nicht zurück. Also und er lässt sich auch, also wenn das, wenn unser Podcast rauskommt, ist das Interview ja erschienen, dann kann das jeder nachlesen. Also er sagt dann schon, also er redet auch sehr bereitwillig darüber, was ihn motiviert, das Kanzleramt anzustreben, was er mit dem Amt verbindet und warum er findet, dass er darauf vorberetet ist. Also,
die Bescheidenheit war nur vorgetäuscht.
Das ist ein Angebot, sagt er, ne?
Angebot. Das ist natürlich ein Angebot. Mhm. Aber er kämpft dafür, dass der. Aber sein Führungsanspruch begründet sich dadurch, dass er das alles sehr gut durchdacht hat.
Und Marina, macht es einen Unterschied, wer da dritter Platz hinter CDU und AfD wird?
Aber selbst für deine Verhältnisse ganz gut.
Ich habe Jan Stern mehr geklaut.
Ah, okay.
Das ist schon, klar. Also Andreas hat hier eben darauf hingewiesen, 14% Grüne, 14% SPD. Das tut beiden Parteien, also der SPD, von der habe ich das in den letzten Tagen schon sehr deutlich vernommen, das tut weh, das tut richtig weh, da jetzt mit den Grünen gleich auf zu sein und eben die begründete Sorge haben zu müssen, hinter den Grünen ins Ziel zu kommen, womöglich. Aber letztlich ist es eine Wiederkehr des eines alten Kampfes, nämlich dem um die Vorherrschaft im linken Lager, wenn auch auf sehr traurigem Niveau. Ich meine, SPD, Grüne kommen nicht mal zusammen auf die Stärke, die Friedrich Merz gerade auf die Waage bringt.
Hm. Wir hatten immer die Rubrik Koalitionsrechner.
Stimmt.
Koalitionsrechner. Das wird dann eingespielt. Womit rechnen wir? Also erstmal, was geben die Mehrheiten her? GroKo, Schwarz-Grün. Also Schwarz-Grün noch nicht, oder? Also da müssten sie noch ein bisschen zulegen, oder?
Könnte darauf hinauslaufen.
Könnte knapp reichen.
Wobei, ich habe heute auch irgendwo die Spekulation gehört, absolute Mehrheit Union.
Hast du wahrscheinlich von dem Adenauerhaus oder was? Gut. Es ist, und dann wird natürlich Söder Bundespräsident, das ist auch klar.
Jedenfalls scheinen die sehr, sehr zuversichtlich zu sein im Adenauerhaus.
So wie die Kollegen bei Focus Online. Ich habe irgendwo gehört, dass es eine ganz schlimme Hetzkampagne von der SPD gegen die CDU gibt.
Aufschreiben.
Im Adenauerhaus.
Haben das Focus so gemacht, ja. Gute Leute. So, also jedenfalls.
Nein, aber jetzt um es Umsatz zu machen, am Ende, also wir reden entweder
über. Also ausschließen würde ich es auch nicht.
Also wir reden über Schwarz-Rot oder GroKo.
Können wir das nochmal sauber haben?
Gott, Alter, Vater, ey, was ist denn heute los? Wir reden über Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün oder, wenn es ganz dumm läuft, wie heißt es? Namibia. Kenia.
Weil es in Sachsen mal gab.
Kenia. Also.
Aber ja, weil nach dem Motto Merz besser Kanzler von Kenia als.
Und dann gibt es natürlich auch ganz Verwegene, die träumen von Schwarz-Gelb. Das erscheint mir zumindest realistischer als absolute Mehrheit Union.
Verwegene Gelbe, die von Schwarz-Gelb träumen, ne? Weil der Traum scheint mir auf CDU, CSU-Seite scheint er mir noch nicht allzu feste Konturen gefasst zu haben.
Das ist ja interessant, weil man hat ja vor dieser Regierungserklärung von Scholz gesehen, wie sie da demonstrativ abgekumpelt haben.
Ganz viel genickt hat, als der Merz mit der Sozialpolitik der SPD und Scholz hart ins Gericht ging, hat der Christian Lindner auf der Regierungsbank heftig genickt. Ganz viel, ganz doll.
Und vorher auch das gemeinsame Rumstehen, dann sagt Scholz irgendwas und dann demonstrativ, die wissen ja, dass da Kameras, Dschungelcamp, die wissen ja, dass da Kameras mitlaufen, demonstrativ verächtliche Gesten gemacht und Andreas, wenn er fertig ist mit auf dem Handy rumklimpern, kann dann auch noch was zu sagen.
Ja, ich suche nämlich gerade eine interessante Zahl noch nach, weil Marina das nämlich gerade gesagt hat und das hat mich an etwas erinnert, was ich gestern gelesen habe und ich habe sie auch schon. Und zwar nach Koalitionspräferenzen hat Infratest nämlich auch gefragt und da kommt nämlich tatsächlich raus, dass die CDU und CSU-Anhänger viel, viel lieber eine GroKo hätten als Schwarz-Gelb.
Sehr interessant.
Oder?
Ist das Erinnerungsvermögen nicht ganz so gut ausgeprägt?
Ich war auch überrascht. Naja, aber
oder so gut, dass ich mich an Schwarz-Gelb noch erinnern kann.
Ja, oder.
Da hat deine heutige Zeitschrift diesen Titel gemacht: Aufhören, richtig, Merkel und Westerwelle.
Richtig, legendär, ja, ja.
Aufhören, Ausrufezeichen. Also insofern.
Wildsauer und Gurkentruppe, ne? Oh Gott,
genau, das war die Zeit.
Ja. Oder sie haben nur ein sehr kurzfristiges Gedächtnis und denken: Naja, der Christian Lindner, will man mit dem wirklich regieren?
Ja, das ist, das hört man ja auch von vielen Unionsleuten, dass die durchaus jetzt nach der Nummer neulich Zweifel an der Verlässlichkeit der FDP haben und dafür ja wirklich einen Grund haben. Also ja, und ich nehme das auch bei den Sozialdemokraten wahr. Da scheint es eine durchaus, also Sehnsucht nach großer Koalition wäre jetzt vielleicht ein zu großes Wort, aber es ist ein Gedanke, der nicht wehtut, mit dem man sich anfreunden kann, weil es die einzige Chance ist, irgendwie politisch zu überleben, wenn auch nicht mehr im Kanzleramt.
Und beim Thema genau Kompromiss, der beliebte GroKo-Kompromiss Stillstand tut weniger weh als das, was sie bei der Ampel versucht haben wahrscheinlich. Ne? Das ahnt die wissen ja auch, dass die Lage keine andere ist in der Union. Ne? Gut, gucken wir mal auf die SPD.
Die K-Frage.
Entschuldigung, Alice. Das hört sie ja nicht. So, das war die Nachricht dieser Woche. Am Donnerstag.
Ich denke die ganze Zeit, wie das wäre, wenn Marina immer hier wäre. Ja, dann wären wir einfach faktensicher.
Wie gesagt, also es war auch für mich eine stressige Woche. Okay. Also jedenfalls, es war die Nachricht dieser Woche. Am Donnerstag ist im Willy-Brandt-Haus eine illustre Truppe zusammengekommen und es war ein bisschen wie damals, als Rezo dieses CDU-Video gemacht hat und die gesagt haben, wir schicken jetzt mal den Philipp raus und er soll da mal gegenhalten. Und so haben sie es jetzt mit Boris Pistorius gemacht, der ein Video, man hat die vorgehaltene Waffe nicht gesehen, aber irgendwie gespürt, oder? Weil wenn jemand schon sagt, dieses Video nehme ich aus. Es ist meine freie, persönliche Entscheidung. Oder und wie ich, war die genaue Formulierung?
Und ich mache das im Studio der Partei und wir veröffentlichen es auf dem WhatsApp-Kanal der SPD.
Meine persönliche Entscheidung.
Souveräne. Ich glaube,
souveräne. Meine souveräne Entscheidung. Dann normalerweise so, wenn das eine Geisel irgendwo macht, dann weiß man, das ist eigentlich das Signal. Hat jemand geguckt, ob er irgendwie mit den Fingern was morst?
Also du meinst, Olaf Scholz stand da mit gezogener Waffe.
War er schon zurück? War der dabei vorher?
Ja, der war dabei. Ja. Ja.
Erzähl doch mal, was ist da passiert vor dem Video. Und dann reden wir, was danach passiert.
Ja, es gab offenbar ein Treffen. Am Donnerstagnachmittag gab es ein Treffen der wichtigen Leute aus der SPD, die da Klingbeil, Esken, Scholz, Mützenich, Mirsch, der Generalsekretär und natürlich Pistorius himself. Der ist dann ins Willy Brandt-Haus gegangen und da gab es offenbar eine Aussprache. Die Deutungen gehen auseinander. Die einen sagen, die Pistorianer aus der Seite hört man.
Oh, war das jetzt zu hören?
ich sag nichts.
Ja, weil das durch die Einspieler, normalerweise habe ich den natürlich Ton aus, aber wegen der Einspieler vor. Okay, Entschuldigung.
Die einen sagen, dass Pistorius von sich aus dorthin gegangen ist und dem ganzen Spuk ein Ende bereiten wollte, eine Debatte totkriegen wollte, von der er sagt, dass er sie ja nie habe führen wollen. Die anderen sagen, dass Olaf Scholz eine Führung gezeigt habe, ein Machtwort gesprochen habe, seine Ambitionen deutlich gemacht habe und Pistorius mehr oder weniger dazu gedrängt haben könnte, sich da mit dem Video zurückzuziehen. Also das gilt es noch zu recherchieren, wer hat da welchen Move gemacht. Feststeht, dass keiner aus dieser Nummer gut rausgekommen ist. Alle stehen sie bestätigt da.
Stimme ich zu. Also alles gesagt.
Schon wieder was schneiden.
Entschuldigung. Aber es war doch eine Top-Analyse.
Gut, dann, liebe Hörer, vielen Dank. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, hat die SPD nichts aus dem letzten Wahlkampf der Union gelernt? Ne? Weil es ist ja klar, wenn du da zwei Leute gegeneinander ins Feld führst, schadet am Ende das Biden oder auch dem, der dann übrig bleibt als Kanzlerkandidat. Und das hat man ja noch so stark vor Augen. Erstens, weil Pistorius aussieht wie Laschet. Und zweitens, weil es ja nicht so lange her ist und Söder immer noch rumläuft und sowas. Und die Union ist jetzt geschlossen und die SPD leistet sich wirklich so kurz vor der Wahl dieses...
Es ist passiert. Es ist einfach so passiert. Ne? Ich meine, wir haben jetzt 3 Jahre lang uns gewundert über die Geschlossenheit, die Disziplin, die die SPD am Tag gelegt hat. Ja, irgendwie. Es war, ich erinnere mich noch.
Kaum ist Kevin weg.
Fällt der Laden in sich zusammen, ja.
Grüße.
das war ja schon bemerkenswert. Also ich erinnere mich auch an Kollegen, die jetzt zu Beginn der Ampelphase SPD gecovert haben, die immer erzählt haben, Gott, das ist langweilig, da passiert nichts, keine Aufregung, alle halten zusammen. So kennt man diese Partei gar nicht.
Stimmt, es war schon Wahlkampf schon schlimm.
Ja, genau. Und jetzt wissen wir aber, dass dieser selbstzerstörerische Trieb doch noch in dieser Partei ist.
Er lebt noch.
Also das ist wirklich spektakulär, was wir die letzten Tage gesehen haben. Ja. Und,
aber war kein Flügelding, ne? Weil ich meine, sozusagen der Linke wäre dann Scholz gewesen, wenn man zumindest die Friedenspolitik sieht.
Steven, wenn es ein Flügelding gewesen wäre, hätte es irgendwie um Inhalte gehen müssen. Aber es ging ja null und nichtig um Inhalte. Da standen ja keine Positionen gegeneinander. Da standen einfach nur Umfragewerte.
Und das ist ehrlicherweise auch irgendwie die Abgefucktheit, finde ich so ein bisschen, entschuldige, pardon my French, aber der SPD. Und ich finde es dann auch interessant, NRW, ne? Da habe ich ja drüber nachgedacht, komme ich ja auch her. Und dieses ganze Gelaber von Herzkammer der Sozialdemokratie und bla bla bla. Man merkt irgendwie, finde ich, diesen Bedeutungsmacht und Organisationsverlust der NRW-SPD, finde ich, hat man in dieser Phase so gemerkt, wie glaube ich noch nie. Also erstmal geht es eigentlich gar nicht, diese Debatte öffentlich zu machen. Es geht auch nicht, es zu machen, wenn der Kanzler im Ausland ist. Und schon gar nicht geht es, dann auch noch zu verlieren. Also es ist irgendwie, und wenn ich so überlege, als ich noch SPD gemacht habe, wenn Nordrhein-Westfalen sich geräuspert hat, also dann haben aber alle irgendwie stramm gestanden, mehr oder weniger. Und inzwischen setze ich im Parteivorstand mal, wo es fast nur aus Niedersachsen besteht, aber anyways, setze ich da so easy peasy drüber hinweg. Oder easy peasy weiß ich nicht, ist zugespitzt, aber zumindest sagt man, ja gut, okay, wir haben das zur Kenntnis genommen.
Ja, es gab dieses kurze Aufbäumen da von den beiden Chefs der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Dirk Wiese und Wiebke Esther, die zu Beginn der Woche so ein Schreiben rausgegeben hatten.
Landesvorsitzende in NRW
auch. Die Landesvorsitzende. Ne? Das klang mitunter wie so ein politischer Nachruf auf Olaf Scholz, aber letztlich haben sie nicht durchgezogen. Da hat sich Schwäche gezeigt, aber Schwäche hat sich auch ganz massiv gezeigt im Willy-Brandt-Haus an der Spitze. Also was Esken und Klingbeil sich da geleistet haben, dass sie es über so einen langen Zeitraum haben laufen lassen, in Kauf genommen haben, dass die Parteispitze, der Kanzler, der Verteidigungsminister, alle mit Rang und Namen da echt zerrupft rausgehen. Das ist auch einfach mal ein krasses Führungsversagen.
Ich habe bei euch gelesen, es gab den goldenen Zeitpunkt, wo sie es einfach hätten machen können. Am Montag nach dem Ampelbruch war das, glaube ich. Ne? Da saßen Willy Brandt zusammen, eigentlich die gesamte Parteiführung, Landeschefs, alles, was so irgendwie eine Schulterklappe hat.
Genau, gerade hat noch gesamte Fraktion applaudiert für diesen, der tatsächlich auch guten Auftritt. Also ich meine, wann kommt das zusammen? Ja? Olaf Scholz hat einen guten Auftritt, seine gesamte Fraktion applaudiert ihm, obwohl es eigentlich eine schlechte Nachricht war. Und dann sitzt der Parteivorstand zusammen und könnte einfach einen Strich drunter machen.
Ja, der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt. Ja.
Hätte ihn nur noch auf den Schild heben müssen.
Um einfach mal die Metaphern komplett in alles zu bringen. Genau. Sie haben es einfach komplett vermasselt.
Also ob Niesmann ein Habeck-Interview hat, er müsste sich nur noch vorbereiten.
Was ist denn hier los heute eigentlich?
Können wir auch rausschneiden, wenn du das auch nicht mehr verträgst. Der Herr Andreas ist jetzt schon so weit, dass er jetzt schon irgendwie twittert, wenn ich hier irgendwie...
Er hat mich bei Twitter geblockt.
Ja, muss ich mir das weiter anhören? Okay, lass uns das später bereden. Das jedenfalls.
Ist das vorstellbar?
Wir können jetzt hier auch einfach in so eine Supervision gehen.
Ja, weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt.
Ja, dazu müsste es ja Bereitschaft geben. Das ist wie bei Putin. Und müsste es ja Bereitschaft geben, seine Fehler einzusehen. Wenn ich schon öffentlich schreiben muss, kannst du es bitte löschen. Aber ist egal. So, sind wir durch mit Scholz und Pistorius?
Nee, ich will noch einen Punkt machen.
Ja.
Ich will nämlich die Frage stellen, Marina, was glaubst du, wie konnte es so weit kommen eigentlich? Weil es ist ja tatsächlich, man muss ja nicht Politik studiert haben und oder seit 100 Jahren darüber berichten, um irgendwie festzustellen, naja, wenn du so ein Momentum gerade hast, dann musst du das irgendwie verwandeln. Also warum haben sie diesen Fehler gemacht in der Parteiführung und es so lange laufen lassen? Meine These noch dazu wäre, sie haben das nicht kommen sehen. Also weil für die war so klar, es wird Scholz, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass es genug Wahnsinnige gibt, die die Debatte nochmal aufmachen.
Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Und gerade unter dem Eindruck des Applaus in der Fraktion an dem Abend des Ampel aus, dachten, glaube ich, echt viele, nichts. Die Sache ist gelaufen, es war kein Thema. Also, womit sie, glaube ich, am allerwenigsten gerechnet haben, ist damit, dass der Pistorius das einfach mal so ein bisschen köcheln lässt. Ja?
Ich auch nicht, weil ich habe gedacht, der wird doch wohl nicht, der wird doch sagen, ich mache das nicht. Also das ist wirklich der Punkt, das habe ich auch nicht vorhergesehen.
Hätte machen können. Stattdessen sagt er Dinge wie irgendwie, auf hypothetische Fragen gibt es keine Antworten oder man sollte in der Politik nichts ausschließen, außer dass ich Papst werde.
Das war der Satz. Und vor allen Dingen, wenn er eine Chance gehabt hätte zu gewinnen, aber ich meine, es geht jetzt darum, wer Vizekanzler von Friedrich Merz wird, es ist doch viel schlauer, den Merkel-Move zu machen, zu dem sie ihn jetzt gezwungen haben und Scholz erstmal verlieren zu lassen und in 4 Jahren, wenn alle Merz hassen, irgendwie es zu versuchen.
Aber da war eben eine Stimmung, eben auch eine Stimmung, die an Pistorius auch natürlich herangetragen wurde, die er mitbekommen hat bei den Leuten vor Ort an der Basis, ja, wo irgendwie echt er als Heilsbringer, also ist echt interessant, die SPD eigentlich eine durch und durch säkulare Partei, aber hat irgendwie doch so ein quasi religiöses, also Stichwort Martin Schulz, ne, so eine quasi religiöse Heilserwartung, die sie da irgendwie auch dem Pistorius entgegengebracht hat. Und ich glaube, das hat ihm geschmeichelt. Und das hat dazu geführt, dass er das ein paar Tage zu viel hat laufen lassen.
Ist es nicht vielleicht auch so, dass wenn die so diese Beliebtheitswerte haben und er ist jetzt irgendwie seit 2 Jahren da oben in diesen Top 20 Charts und jetzt kommen noch die Leute, die ihm sagen, Boris, du bist es, du musst es machen, mit dir haben wir eine Chance, Momentum, bla bla bla, dass der am Ende wirklich dran glaubt, dass der wirklich glaubt, ich könnte es echt schaffen, Kanzler zu werden, weil ich meine, die Frage stellen wir uns bei Olaf Scholz ja auch, glaubt er es eigentlich wirklich?
Genau, ist genauso irre.
Ich bin nicht in seinem Kopf, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass, klar, das macht was mit den Leuten, ja, wenn die so viel Zuspruch erfahren, wenn denen gespiegelt wird, dass denen ganz viel zugetraut wird. Und ich meine, das ist jetzt auch kein schüchterner Typ, der Pistorius, ne?
Man hätte einfach mal zu ihm gehen sollen und sagen, ja, du bist der beliebteste Politiker Deutschlands, aber lass dir nicht zu Kopf steigen, Platz 2 ist Frank-Walter Steinmeier. Das ist ja auch alles relativ.
Muss aber, man. Aber was für eine Hypothek, mit der jetzt Scholz im Wahlkampf startet, oder? Ja. Ich meine, egal wo er ist, egal was er macht, immer wird es heißen, also der Pistorius hätte, also der Pistorius könnte, Boris würde.
Ich hätte das verstanden, überhaupt die Debatte, wenn Kamala Harris gewonnen hätte. Dann hätte man gesagt, guck, die haben auf den letzten Metern und dann hat dieser Hype ausgereicht, um sie übers Ziel zu tragen. Ja, aber das ist ja nun gerade gezeigt worden, dass der Hype allein nicht reicht und die Projektionsfläche ist erlischt, sobald du dich inhaltlich äußern musst. Und also ich persönlich, das ist das erste Mal sozusagen, dass da jemand so eine Analyse ausspricht, ist, ich glaube, wir erleben einfach den Wahlkampf, der sonst ein Dreivierteljahr geht, jetzt kompensiert auf diese kurze Zeit und deswegen auch das ganze Up und Down, was sonst üblich ist.
Du hast mir jetzt mein Take geklaut?
Gut, das war aber im Off vorher.
Okay.
Wir hatten gesagt, One Take. Gut, darf nicht so, dass du sonst immer meine Leitartikel einfach hier vorträgst.
Also Wahlkampf im Zeitraffer.
Genau.
Wir müssen auch schneller sprechen dann, ne?
Genau, und das vielleicht hat ihm auch das Hoffnung gegeben, dass du halt, dass er gedacht hat.
Hast mein Tag nicht verstanden? Das ist nämlich das Gegenargument.
Drehen.
Das ist nämlich das Gegenargument. Also, das Argument ist, wenn der Wahlkampf die normale Länge hat, ja, dann reicht vielleicht so ein Hype. Um in der Hälfte des Wahlkampfs rüberzukommen. Wenn es aber im Zeitraffer ist, ist es egal, wann du den Hype hast. Ja, aber
wird es eigentlich ein TV-Duell geben? Muss ja, ne?
Muss. Ja. Muss, beziehungsweise, schön. Naja, wird es ein Triell sein? Wird es ein Quartell sein?
Kartell. Mit Weidel, meinst du?
Ja, sicher. Ja? Ich meine, die Umfragewerte.
Wenn die sich so nennt, da kommen sie schlecht raus.
Absolut. Kommst du schlecht raus. Als
Gott, kannst dich Habeck einladen und Weidel nicht, wenn du auf Basis der Umfragewerte argumentierst, ne?
Ja, absolut. Ja.
Oder der Fraktionsstärke im Bundestag, der jetzigen.
Nein, kannst du nicht.
Das wird, wie wir damals, der erste Vorwahlkampf der Republikaner, wo Trump dabei stand, das ist dann Weidel, die einfach alle ankackt die ganze Zeit und die ganze Aufmerksamkeit absorbiert. Oh Gott, ein Horror. Naja. Okay, also und Inhalte, ist da jetzt noch was zu erwarten bei der SPD? Friedenskanzler, oder? Das ist das eine?
Ja, und die haben sich ja auch eingeschossen auf die Vorstellung, die haben sich ja auch Pläne geschmiedet, da mit einem Wirtschaftswahlkampf rauszugehen. Ja, ich meine, es liegt ja auch irgendwie auf der Hand bei all den Hiobsbotschaften, die da jetzt aus der deutschen Industrie kommen, da so ein bisschen den Leuten die Angst vor dem Abstieg und weiterer Teuerung zu nehmen. Ja, wird man sehen, wie glaubhaft da Scholz eben als Gesicht dieser Ampelkoalition diese Message wird vermitteln können. Und der Friedenswahlkampf, natürlich ist das ein Thema. Ich meine, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich dem Scholz ausschließlich Wahlkampfkalkül unterstellen würde bei seinem Anruf, den er in Moskau getätigt hat, als er den Putin vor ein paar Tagen am Hörer hatte. Aber natürlich geht es ihm auch darum, mit so einer Aktion, mit einem Anruf bei Putin, den Leuten hier zu signalisieren, guck mal, ich bemühe mich sehr wohl um Diplomatie, um Verhandlungslösungen, einfach weil er darum bemüht ist, da dieses Argument bei AfD und BSW, denen so ein bisschen Wasser abzugraben. Aber was ich erstaunlich finde, wir haben ja bei der Europawahl gesehen, dass dieser Friedenswahlkampf, dass diese Friedensbotschaft so gar nicht gezündet hat, weil sie einfach echt komplex ist. Weil einerseits sagt er ja zu Recht, Deutschland ist der größte europäische Waffenlieferant der Ukraine und auf der anderen Seite sagt er aber besonnen und Friedenskanzler. Und das ist echt schwer, das widerspruchsfrei als Botschaft zu senden.
Es ist auch Bullshit, weil er ist ja nicht der Friedenskanzler. Es ist einfach Quatsch. Also er ist der, ich pass auf, dass kein Atomkrieg gibt, Kanzler. Das wäre die Wahrheit, ja, oder ich versuch's aufzupassen, dass, so richtig hat das ja in Wahrheit auch nicht in der Hand, sondern das liegt ja in der Hand von Putin, so ehrlich muss man ja auch sein. Aber Frieden, dafür steht er ja nun eigentlich nicht, weil er liefert halt diese ganzen Waffen und im Europawahlkampf hast du halt, dass er dann im Wahlkampf die Freigabe geben musste für Angriffe, ich glaube mit deutschen Panzern im russischen Territorium, ne, sowas.
Genau, knapp dabei. Hinter der Grenze, hinter Kharkiv damals, so. Ne, dass man da was abwehren kann, ja.
Also es ist nicht nur komplex, es ist glaube ich sogar einfach falsch und natürlich ist es so, die NAFO-Leute, die sagen alle, der ist eine Lusche und der bringt irgendwie viel zu wenig auf die Kette und die anderen sagen, ist mir alles viel zu viel und naja, wie das so ist in der Mitte. Wie hieß das? Schönes Sprichwort. In größter Not ist der Mittelweg der Tod.
Das wahlentscheidend ist, der wählt halt EBSW oder AfD, je nach Ausprägung. Das ist ja auch das sozusagen das Problem jetzt für die SPD an Wagenknecht. Bisher war die einzige Pro-Putin-Partei die AfD. Das wählt natürlich jemand nicht einfach so, der sonst vielleicht Mitte gewählt hat. Aber BSW kriegen sie, glaube ich, besser argumentiert dann. am Stammtisch. Ja, und da, dagegen was zu setzen, ist Quatsch. Ich meine, man kann ja, womit er zünden will, hat er ja in seiner Ich-schmeiße-Lindner-raus-Rede, hat er ja 4 Punkte genannt, ne, wie er sich das vorstellt. Also Schuldenbremse aussetzen, Wirtschaft damit anschieben, für sozialen Frieden sorgen und Ukraine trotzdem noch unterstützen, oder?
So, das so. Ja, genau. Sein Punkt ist halt, dass er nicht der Entweder-Oder-Kanzler sein will, also nicht derjenige, der sich entweder für Ukraine-Hilfen entscheidet oder für Rente und sichere Renten, sondern sowohl als auch. Und klar, das geht dann natürlich mit anderen Schuldenregeln. Aber das ist so, das ist die im Übrigen auch nicht ganz unkomplexe Message, die er verbreiten will. Also ich bin ehrlich gespannt, wie die das...
Und dann sagst du nämlich, ich bin jetzt der Wirtschaftskanzler, ich kümmere mich um das Ende der Wirtschaftskrise. Ach so, wir erhöhen den Mindestlohn. Ja, also just to let you know. Ach so, und Rente, ja klar, gut. Müssen leider die Beitragssätze steigen, geht auf Lasten der Unternehmen, aber naja, es ist echt wichtig, dass die ältere Generation, und ihr wisst schon, und also viel Spaß, also
Dialektik.
Gute Reise.
Naja, und deswegen stütze ich ja alle Hoffnung darauf, dass Friedrich Merz Fehler macht. Das Ding ist nur, sie lassen ihm ja gar nicht die Gelegenheit, dass Friedrich Merz irgendwie mal in Scheinwerferlicht tritt, ja, also der kann sich entspannt zurücklehnen und SPD zerlegt sich selbst, aber wer weiß, wie lange das noch so ist.
So, und über Friedrich Merz reden wir an dieser Stelle nicht mehr weiter ausführlich. Wir haben uns noch eine andere Person, die diese Woche viel zu tun hatte, vorgenommen, nämlich Annalena Baerbock. Die ist krank gerade.
Ne? Die ist nach in Baku ne?
geflogen.
Konnte nicht arbeiten.
Hat dort alle Termine absagen müssen. Das ist natürlich auch krass. Aber andererseits hätte sich natürlich ein Drehbuchschreiber nicht besser ausdenken können, weil diese Klimakonferenz ist das Scheitern als Konferenz. Und die großen Ansprüche, mit denen Baerbock da sich die Klima-Außenpolitik ins Außenministerium geholt hat, dass das ein wichtiges, prägender Teil da ihrer Amtszeit sein wird, ist also auch noch gescheitert, nach allem, was bei der Ampel sonst gescheitert ist. Und auch sonst steht sie jetzt an dem Punkt, Nahostpolitik ist quasi ähnlich komplex wie Scholzes Wahlkampf. Man will Israel unterstützen. Der Regierungssprecher hat aber neulich gleichzeitig gesagt, ja, wenn es einen Haftbefehl gegen Netanyahu einst geben sollte, dann würden wir uns an Recht und Gesetz halten. Jetzt gibt's den, ne, wegen der Indizien, dass er da Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Nahostkrieg begehen lassen hat. Also auch schwierig, die deutsche Position. Und das dritte Thema, was wir uns noch überlegt hatten, wo Deutschland, ja genau, Ukraine haben wir gerade schon angedeutet. Klar, da sind die Grünen jetzt, können sich jetzt von Scholz absetzen, weil diese Rest-Trumpf-Regierung spielt ja da keine Rolle mehr. Aber war bis jetzt ja auch immer schwierig zu argumentieren, was wir gerade schon besprochen haben. Also hinterlässt die Ampel auch außenpolitischen Scherbenfeld?
Ich glaube, was man wirklich sagen kann, ist, dass Deutschlands Ansehen in weiten Teilen des Auslands gerade echt ziemlich kaputt ist. Wenn wir mit Blick auf die Ukraine, ja, wenn wir da ins Baltikum schauen, in die skandinavischen Länder, nach Polen, da gilt Deutschland, da kann Scholz noch so oft sich als zweitgrößten Waffenlieferanten hinstellen, aber Deutschland gilt da mit seiner Haltung im Ukraine-Krieg als nicht verlässlich, nicht 100% vertrauenswürdig. Da ist viel, also in den ganzen Waffenlieferungsdebatten, jetzt auch mit dem Putin-Telefonat, das kam in diesen Staaten so gar nicht gut an. Also da ist echt viel, viel Vertrauen, von dem es im Osten Europas ohnehin nicht viel gegenüber Deutschland gab, echt verloren gegangen. Israel, dadurch, dass Deutschland eben sich sehr klar, sehr früh an die Seite der israelischen Regierung auch gestellt hat, hat es sein Ansehen in weiten Teilen der arabischen Welt komplett verspielt. Ist da, also das kriegen wir hier kaum mit, aber es gibt ständig in Hauptstädten arabischer Staaten ständig Demos vor Botschaftsgebäuden. Da ist ebenfalls Vertrauen unwiederbringlich verloren gegangen, so scheint es. Und ja, das hat sicherlich nicht allein die Außenministerin zu verantworten oder die Ampel. Es ist schrecklich kompliziert, gerade mit Blick auf Nahost so. Aber was man sagen kann, ist, dass Baerbock zum Ende ihrer Amtszeit mit all den strahlenden Vorhaben und Ansinnen, die sie hatte, ja schon auch ziemlich ernüchtert dastehen muss.
Ja, und ich finde bei Scholz, der ja immer für sich in Anspruch genommen hat, ich bin derjenige, der das kann, ich kann Kanzler, ich bin Regierungskompetenz, internationales Netzwerk, bla bla bla, ich finde, er steht halt auch so allein irgendwie da, auch in Europa, deutsch-französische Achse ist irgendwie in Trump, der Weimarer Dreieck, der Polen sind auch sauer. Also, man.
Genau, das ist das, was mir eingefallen ist. Wegen alleine Joe Biden hat ja dann noch die.
Biden ist weg.
Mittelstreckenwaffen, ja, die hat die ja noch freigegeben.
Ja.
Das ist quasi das Äquivalent zum Taurus. Nicht ganz. Taurus ist noch ein bisschen weitreichender. Mhm. Und deswegen kann man das vielleicht argumentieren. Aber das ist noch der letzte Punkt, den Scholz hatte. Ich mache immer genau das, was die Amis machen. Dem hat ihm Biden jetzt zum Abdanken auch noch aus der Hand geschlagen und zum Thema isoliert.
Ne? Also ich finde, da kann man auch nicht sagen, das ist jetzt alles so schwierig.
Die Franzosen setzen die Dinger ein, die Briten setzen die ein, die Amis jetzt. Die Ukraine meldet es auch, dass sie die verwenden und da steht Deutschland natürlich echt doof da.
Und wer ist Scholz Verbündeter noch in Europa? Also wen?
Er hat sich halt nie dafür interessiert. Genau. Scholz war nie der Europäer. Scholz hat nie, wir erinnern uns an Merkel, nächtelang in Brüssel gesessen und an Kompromissen, die jetzt auch nicht irgendwie super und schön waren. Mhm. Ja, aber es waren halt irgendwie Kompromisse. Und er hat daran nicht gearbeitet. Und
sie hat immer die kleinen Mitglieder mitgenommen, richtig, hat die immer ernst genommen. Da hört man ja auch, er sei denen gegenüber regelrecht arrogant aufgetreten. Das überrascht uns alle sehr. Aber ja, also irgendwie, er wirkt, und das finde ich eigentlich krass, er wirkt dann jetzt tatsächlich in vielerlei Hinsicht gescheitert gerade, ne?
Ja, also das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich ein historisches Versäumnis auf europäischer Ebene. Klar, nun hat man es irgendwie auch mit zwei Riesenegos zu tun, Macron in Paris, Scholz in Berlin. Aber dass da einfach so viel liegen geblieben ist, dass man es da zugelassen hat, sich in vielen, vielen Punkten zu entzweien, das ist wirklich fatal. Und dieses große Versäumnis kristallisiert sich, finde ich, in diesem Bild. Ihr erinnert euch, Scholz und Macron am Hamburger Hafen mit einem Fischbrötchen in der Hand. Das drückt eigentlich die ganze Tristesse des deutsch-französischen Verhältnisses aus.
Der verzweifelte Blick von Brigitte, die Angst um ihr Kostümchen hatte.
Und wenn wir jetzt nochmal auf Israel blicken, gäbe es denn eine clevere, eine kluge, eine richtige Art für die Bundesregierung zu handeln? Jetzt nach dem Strafbefehl auch und so? Also jetzt, die haben ja immer auf Zeit gespielt, wenn man ehrlich ist, ne, seit der Krieg läuft. Und gesagt, einerseits unser Verbund, andererseits, wir sagen ja immer, bitte nicht die Zivilisten und so. Und also jetzt liegt so auf der Hand, dass es nicht gut läuft dort.
Nein, die Bundesregierung ist in einem krassen Dilemma. Ja, ich meine, es gibt nun mal historisch bedingte Verpflichtungen, die Deutschland gegenüber Israel hat. Auch gegenüber Israel unter einer sehr höchst problematischen Netanjahu-Regierung, ja, und den hartrechten Leuten, die er da vereint. Aber Deutschland hat ja auch bereits Konsequenzen gezogen, also was die Waffenlieferungen anbelangt zum Beispiel. Da ist schon so eine gewisse, man achtet irgendwie darauf, dass man jetzt nämlich nicht Dinge liefert, die einem irgendwie eben auch vor Gericht, vom Internationalen Strafgerichtshof zum Verhängnis werden könnten. So, da gab es eine Erklärung von Seiten des Außenministeriums. Da ist man schon drum bemüht, aber es ist ein einziges Lavieren. Deutschland kann da keine reine, saubere Position einnehmen. Es wird auch für die nächste Regierung höchst unangenehm sein und bleiben.
Aus der Union kommen allerdings Stimmen, die sagen, wir würden Netanjahu hier nicht festnehmen lassen. Also die würden sozusagen die Normen des Internationalen Strafgerichtshofs, behaupten sie jetzt noch in der Opposition, ignorieren.
Ich fürchte, dann haben sie halt nicht bedacht, welche weitreichenden internationalen Folgen das haben könnte. Ja, also der Vorwurf, also Deutschland, dass sich wahnsinnig viel darauf hält, dass es internationale Institutionen achtet und das Völkerrecht ganz groß schreibt, würde dann damit eben für alle sichtbar doppelte Standards anlegen. Und ich glaube auch nicht, dass eine unionsgeführte Regierung dazu gewählt ist.
Wäre das überhaupt die Entscheidung der Regierung?
Gute Frage. Ist es die Behörden, ne?
Wenn da ein Staatsanwalt sagt, ich nehme den jetzt fest, aber kann dann die Bundesregierung intervenieren? Weiß ich nicht. Kann sein, dass es sowas gibt bei ausländischen Staatsoberhaupt, müssen wir mal nachgucken.
Müssen wir beim Justizministerium nachfragen, ja, gute Frage.
Aber wer macht das jetzt mit nebenbei? Wissing.
Richtig, stimmt, Wissing, ja. Muss kurz nachdenken.
Bei Wissing nachfragen, Deutschland-Ticket ist gerettet.
Was mit Netanjahu?
Was ist mit Netanjahu? Wenn der in der Bahn sitzt.
Kommt er da mit Knast.
Ja, willst du noch was?
Nee, von mir aus kann das.
Ja, es war jetzt ein bisschen dünn für den Teil. Hast du nicht noch irgendeinen Take? Ukraine, hier Taurus oder so?
Nee.
Wo hast du denn irgendwie eine Abmod geschrieben oder so?
Bind das doch jetzt ab.
Ich will noch irgendwas sagen zu Scholz und Biden. ganz wenig Gewicht auf der Welt. In Rio,
hat man es gesehen? Abbinden? Ja. Wir hatten das wirklich vorher besprochen, Entschuldigung.
Sie setzen jetzt die Kopfhörer ab. Bist du dämlich?
Na, es ist auch gut. Ich habe das alles komplett allein durchgezogen. Jetzt auch hier die Moderation und ich habe das alles, was wir hatten, hatte ich aufgeschrieben. Ich hatte auch wirklich was zu tun.
Ja, Entschuldigung. Wo gehst du denn jetzt hin? Jetzt machst du jetzt hier den...
Ich seit 3 Jahren, ich sitze immer, ich habe 3 Stunden geschlafen letzte Nacht. Wisst ihr, das Kind heult.
Ja.
Könntest einmal die Scheiße gucken, dann werdet ihr die ganze Zeit noch verspottet.
Steven, Marina, kannst du das abbinden?
So, schön hier gewesen zu sein, hat großen Spaß gemacht. Danke Andreas, danke Steven. Ich komme wieder.
Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.